eine ganz kleine, ungewöhnliche Unterbrechung in eurem Podcast-Feed, nämlich heute an einem Mittwoch statt wie sonst immer am Montag. Aber ich habe mir gedacht, das Format heißt ja OMR Silicon Valley Update. Und Update gab es bisher nicht so richtig, weil wir haben einfach Interviews geführt. Und der erste Versuch mit Updates ist es, Updates von Gästen, Gästinnen zu spielen, die ja bei mir schon im Podcast waren in den letzten Monaten und Jahren. Und einer von diesen Personen ist Philipp Wehn. Philipp von Nexa. Die Folge lief letztes Jahr und kam extrem gut an. Die haben auch direkt dann angefangen, den Podcast zu sponsern. Vielen Dank dazu. Aber ganz unabhängig von diesem Sponsoring gab es jetzt was, was man einfach erzählen muss. Nämlich Philipp hat seine nächste Runde geraced. Viele Millionen Dollar sind an Nexa geflossen. Und was gibt es Besseres als diese Runde hier exklusiv im OMR Silicon Valley Update Podcast zu announcen? Und deswegen habe ich mich nochmal kurz mit ihm getroffen, 20 Minuten ein kleines Update gemacht, wie es in Speedrun lief, was er da jetzt an Millionen geraced hat, wie eigentlich dieses FDE-Modell, also Forward Deployed Engineers, wie das eigentlich funktioniert, haben wir gedacht, das ist eigentlich nochmal ein super kleines Summary des Ganzen, deshalb 20 Minuten hier für die U-Bahn-Fahrt zur Arbeit, vielleicht das perfekte Format, aber genug der Vorworte, ab in den kleinen Mini-Podcast mit Philipp Wehn von Nexa AI, auf geht's.
Philipp, moin.
Servus.
Kleines Update von dir, Speedrun ist zu Ende.
Jawohl.
Wie war's? Was gibt's Neues?
Grandios. Ich erzähle vielen Leuten, es hat mein Leben verändert und die Trajectory meiner Company auch.
Okay.
Also super happy, war eine mega harte Zeit. 12 Wochen nach L.A. jede Woche.
Dümmste Idee. Ist in L.A.?
Ja.
Ah, das war mega groß.
Ja, sie sind immer einmal San Francisco, einmal L.A. hin und her gegangen. Mhm. Speedrun hat ja angefangen mit Media und Gaming.
Ja.
Und dementsprechend war L.A. super. Und jetzt ist dann wieder in San Francisco und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird langfristig nur San Francisco sein, weil sich das ganze Venture-Game doch wieder so zentralisiert hat hier. Aber ja, es waren 12 Wochen von Juli bis Oktober. Demo Day war an meinem Geburtstag. Meine zweite Tochter ist 2 Wochen davor geboren worden. Und dann, als sie 5 Tage alt war, ging es in den zweiten Fundraise des Jahres für 22 Tage durch.
Ja.
Und ja, war ein verrückter Sommer.
Also du hast praktisch alles auf einmal gemacht. Gerade das Update zum Business interessiert mich natürlich besonders und deswegen bist du ja heute nochmal da, weil also ich finde es echt ziemlich großartig. Du hast es ja vorher schon angekündigt, dass das die Vision war, direkt nochmal zu raisen und dass du es dann auch gepackt hast und die Zahlen erreicht hast.
Ja.
Wenn man mit dir bei LinkedIn folgt, was ich sehr empfehlen kann, hat man das eine oder andere vielleicht schon gesehen, ne? Aber du hast gesagt, ihr habt jetzt einfach nochmal 9 Millionen hinterher geraced. Hast du die ersten 5 schon ausgegeben oder wieso braucht man jetzt nochmal 9 Millionen?
Nee, wir haben tatsächlich zu der Zeit, wo wir angefangen haben zu raisen, nicht mal 1 Million ausgegeben.
Mhm.
Also Burn war super. Für uns war es nur klar, es gibt eine riesen Opportunity in dem Markt, in dem wir sind. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort hier im Valley, du willst nicht raisen, wenn du es brauchst, sondern du willst raisen, wenn du es kannst.
Mhm.
Und das war unser Ziel während dem gesamten Sommer. Wir wussten ja wirklich 15 Wochen vor dem Demo Day, okay, wir haben 15 Wochen Zeit, um Vollgas zu geben. Und haben dann wirklich Vollgas gegeben für diese Zeit, haben unsere Ziele übertroffen und haben damit dann die Möglichkeit bekommen, noch eine Runde zu raisen. Zu einem guten Zeitpunkt, einem guten Klima. Wir hatten den höchsten Inbound von Investoren von Speedrun. Also 197 VCs haben sich in 24 Stunden gemeldet. Und
wie viele Termine hast du dann gemacht?
Ich hatte tatsächlich ein Calendly erstellt, was dann 15 Minuten waren und hat eine automatische Antwort für eben diese E-Mail-Adresse, von der diese Inbounds kamen, die dann erstmal gefragt hat, seid ihr Leads für diese Runde in dem Size? Wenn ja, hier ist ein Calendly, wenn nein, hier ist ein Calendly und das eine Calendly war dann für 2 Wochen später. Und dann habe ich eben einen Kalender voll gehabt für 10 Business Days inklusive Wochenende in 15 Minuten Slots von früh um 8 bis abends um 8 und haben dann einfach ein Intro nach der anderen durch und von da dann in die nächsten Gespräche, in die DD.
Und wie war das? Ist das auch so, also ich weiß das aus YC, wir hatten ja noch nicht hier so eine YC-Sonderfolge, dass praktisch der Fundraise schon vor dem Demo-Day stattgefunden hat und dass das so von YC so mehr oder weniger geslottet wurde und gesagt, okay, in der Woche macht ihr halt Fundraising. Ist das alles aufgrund des Demo-Days gekommen dann oder wie ist das da strukturiert gewesen?
Speedrun macht das ein bisschen anders und ich bin auch davon überzeugt, Speedrun ist das bessere Programm. Ich war nicht in YC, aber 2-mal im Jahr 60 Firmen versus 4-mal im Jahr fast 200 Firmen ist ein signifikanter Unterschied meiner Meinung nach. Es war tatsächlich eine relativ strikte Anweisung, mit keinen Investoren zu sprechen bis 2 Wochen vor dem Demo Day. Das heißt, Fokus auf die Company, Fokus aufs Building, Fokus auf Growth und dann wirklich mit den Investoren anfangen, mit denen man vielleicht schon eine Beziehung hat, Soft Talks und dann aber den Hauptfundraise wirklich vielleicht so 4, 5 Business Days vor dem Demo Day richtig anzufangen. Mhm. Das heißt, 2 Wochen vorm Demo Day schaltet Speedrun die Plattform frei und lädt quasi die neuen Firmen hoch. Und alle Investoren auf der Plattform bekommen eine E-Mail und schauen sich dann schon mal die Firmen ohne Pitch, ohne Demo Day an und können eben anfangen, Termine zu erfragen.
Okay. Und was würdest du sagen, waren so die Key Success Metrics für dich, dass du überhaupt jetzt so eine Zahl da zusammenkriegen wollen? War das, also ich habe gesehen, du hast irgendwie 1 Million ARR erreicht und das hast du groß gefeiert. Also Congrats, das ist ja immer ein wichtiger Moment. Ich merke das immer bei den Firmen hier bei uns im House of AI, wenn da einer 1 Million überschreitet, dann ist immer besonders große Party hier.
Ja.
Was waren die Zahlen, worauf die geguckt haben, die Investoren?
Ja, also ganz kurz, Contracted ARR bei uns. Mhm. Unser Business Model hat forward deployed. Das heißt, wenn wir einen Kunden unterzeichnen, ist er nicht sofort live.
Mhm.
Also was bei uns wichtig war, war ganz klar zu zeigen, die Topline und die Contracts, die wir unterzeichnen, wachsen. Wir haben Rollout mit unseren Enterprise-Kunden. Wir haben Aktivierung. Das heißt, die Aktivierung zu der Zeit war nicht bei 1 Million, ist auch noch nicht bei 1 Million.
Mhm.
Aber du siehst eben eine 100% Activation Rate. Das heißt, das Geschäftsmodell von Verkaufen, Bauen, Aktivieren, das funktioniert. Dann hatten wir 18 Kunden, also das ist auch wichtig, dass du wirklich Repeatability hast und mehrere davon.
Mhm.
Und dann das Thema Pipeline. Also was auch Speedrun uns gelernt hat, ist Traction increases the likelihood of getting funded by 6x. Das sind die Daten.
Klar.
Das heißt, du kannst die tollste Vision haben, du kannst das schönste Deck haben. Das, was VCs gerade bei einem First-Time-Founder sehen wollen, ist Traction.
Mhm.
Und darauf haben wir uns fokussiert. Am Ende des Tages haben wir mit einer kleineren Zahl von der Runde angefangen und dann kommt es aber eben einfach zu immer mehr Interesse und sobald du mehrere Angebote hast, kannst du dann deutlich anders die Runde gestalten.
Ja. Wie legst du die neuen dann fest? Das frage ich mich immer.
Ja,
so.
Ja, aber festgelegt.
Achso, das ist einfach so, da hat einer gesagt, so viel gebe ich. Weil wir haben ja eine Seed-Runde geraced und da weißt du jetzt ungefähr, okay, du machst irgendwie so ein Back-of-the-Envelope-Planning, wie viel Geld brauchst du, wie viele Leute willst du einstellen.
Ja.
Aber wenn das an diese höheren Zahlen geht, frage ich mich immer, wie sagt man, ist das die richtige Zahl?
Ja, also bei uns war es so, wir haben mit einer niedrigeren Zahl angefangen, wie gesagt, wo wir gesagt haben, das ist die Zahl, mit der können wir, also wir hatten so, sparsamer Plan, guter Plan und dann, damit haben wir echt Room for Risk und können so ein paar risky Bets gehen. Das war 5, 7, 9, so haben wir gesagt.
Mhm.
Und sind aber auch rausgegangen und gesagt, wir müssen eigentlich nicht raisen. 5 Millionen, damit fangen wir an. Und dann kennst du die Metrics bei den Investoren. Okay, 15-20% irgendwo Dilution ist okay und damit kommst du auf die Bewertung. Und dann siehst du aber, wenn du mehr Angebote bekommst, kannst du eben sagen, okay, wir wollen aber in eine höhere Region und dann hatten wir einen Fonds, ist auf einmal eben mit einer deutlich höheren Valuation gekommen, wollte unbedingt den Deal und in dem Moment konnten wir sagen, okay, jetzt können wir mehr Geld aufnehmen bei der gleichen Dilution.
Ja.
Das kam aber, sag ich mal, 2, 3 Wochen in den Prozess rein.
Mhm.
Wir haben am Ende nicht das höchste Angebot genommen, sondern wirklich den Fonds, mit dem ich unbedingt arbeiten wollte.
Mhm.
Also ich
habe
Construct Capital aus Washington, fokussieren sich ausschließlich auf Transforming Foundational Industries. Sind dann ihren dritten Fonds. Die Gründerinnen sind ex-NEA, ex-Uber. Super krasse Leute. Und ich habe tatsächlich vor dem Fonds mir so eine Wishlist gemacht und da waren die halt auf Nummer 1.
Okay,
aber ordered by the universe ein bisschen.
Ja, mega, mega. Ich will da mal ganz kurz einmal auf dieses Forward Deployed Engineering Modell eingehen, weil das ist ja so
in aller Munde.
Ja, genau, es ist in aller Munde. Jeder will das irgendwie machen. Und ich glaube, gerade für alle, die hier zuhören, ist das total interessant, weil in Deutschland ist es noch nicht so bekannt, würde ich behaupten.
Ja.
Was unterscheidet das von ganz normalem Consulting?
Ja, das ist cool. Das ist meine dritte Konversation heute zu dem Thema.
Sehr gut.
Okay. Also grundsätzlich würde ich sagen, Consulting, ich habe ja ein bisschen Beratung gemacht, ist, du verkaufst ein Projekt, lieferst es ab, wirst pro Woche bezahlt oder pro Monat und danach gehst du wieder. Und dann haben Accenture Capgemini, glaube ich, so ein bisschen angefangen, da auch was im Recurring-Bereich dann zu machen. Aber Beratung heißt für mich, es ist eine Einmalleistung. Und was der Forward Deployed Engineer macht, ist, er nimmt einen Technology-Stack, eine Technologie, die du hast idealerweise, und bringt die beim Kunden und bringt den Mehrwert aus dem Produkt, aus der Plattform, aus dem System. Also ich nehme aber das Beispiel, ich meine, Palantir ist in aller Munde, klar. Mhm. Aber was Palantir unterscheidet mit einer 500 Billion Market Cap von Accenture, ist, dass es alles Platform- und Product-driven ist. Und wie gesagt, ich habe heute mit einem Partner bei Menlo Ventures fast eine Stunde beim Lunch nur über das Thema gesprochen und dann heute Nachmittag mit einem Ex Palantir FDI, jetzt OpenAI Engineer, zu dem Thema gesprochen eben. Wie funktioniert das Ganze und was ist der Wettbewerbsvorteil? Und in Q1, als ich Investoren davon erzählt habe, dass ich so ein Modell bauen will, war halt so non-cool.
Mhm.
Und jetzt ist es wirklich in aller Munde. Und da gibt es gerade zwei Trends, die ich sehe. Das eine ist, was meiner Meinung nach nicht wirklich Forward Deployed Engineering ist, aber so genannt wird, weil es cool ist. Bedeutet, wenn du beispielsweise eine Plattform nimmst, die machen Customer Support Agents, ich sage jetzt nicht, welche Firma das ist,
mhm.
und verkaufen das an eine Enterprise und haben dann einen FDI, der sicherstellt, dass der Kunde den Mehrwert von der Plattform bekommt.
Mhm. Das ist eher so Customer Success, ne?
Ja, oder einfach Onboarding.
Ja.
Für mich ist das ein klassisches Onboarding. Wenn ich jetzt irgendwie HubSpot mir kaufe als Startup, dann kriege ich irgendwie 3 Stunden Onboarding.
Ja.
Das hat nichts mit Forward Deployed Engineering im klassischen Sinne zu tun.
Mhm.
Forward Deployed Engineering heißt, du hast eine Plattform, aber 80-90% von dem, was du dann am Ende beim Kunden machst, ist trotzdem specialized und custom und damit auch Premium.
Mhm.
Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Thema war so verschrien für 20 Jahre, also die SaaS-Ära. Aber wenn du guckst, 20 Jahre von hunderten von Jahren, die wir Firmen gebaut haben, ja, wir hatten eigentlich immer Forward Deployed Engineers. Die Mode von einer Firma wie Siemens ist Projektmanagement. Und die bringen Leute nach Ägypten, um dort die Eisenbahnsysteme zu liefern.
Ja.
Ja, also der Gedanke von jemandem, der Forward Deployed ist und den Mehrwert der Firma beim Kunden generiert und dafür bezahlt wird,
ja,
ist nicht neu.
Ja.
Aber für die Softwarewelt ist es neu, weil es die Idee war, du willst nur Softwareumsatz und du willst ein skalierbares Produkt haben, was jetzt aber nicht mehr funktioniert, weil du das Produkt relativ einfach kopieren kannst durch KI.
Ja, wir können da nochmal ganz kurz einmal vielleicht ein Beispiel von dir hören, was ihr genau da macht, auch dass das für dich irgendwie sinnvoll ist, hier als kleine Promo vielleicht auch, aber wenn ich jetzt das implementiert habe, ich habe die ganzen Anpassungen gemacht, am Anfang hast du ja für den FDI auch einen gewissen Tagessatz oder so, ne, oder wie man auch immer man das berechnet.
Ja.
Wie ist dann das Revenue-Modell danach? Also wenn diese Implementierung stattgefunden hat, weil der ist ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Hoffentlich schon.
Hoffentlich schon, aber wahrscheinlich im Zweifel ja eigentlich nicht, weil irgendwann ist auch die Eisenbahnschiene gebaut. So,
ja, ne? Ja. Also da kommt ja genau das Konzept von dem Produkt oder der Plattform. Das heißt, bei uns ist es so, unsere Plattform, die wir relativ kurz nach dem letzten Podcast gelauncht haben, ist Nitro. Nitro ist unsere Multi-Agent-Orchestration-Plattform, spezialisiert auf Computer-Use-KI-Agenten. Und unsere Forward Deployed Engineers gehen dann zu Kunden und nutzen unsere Plattform, um diese Multi-Agent-Workflows zu bauen, zu spezialisieren, zu deployen. Der Moment, in dem der FDI fertig ist, aktivieren wir die Subscription.
Mhm.
So. Und in dem Moment haben wir recurring, unser KI-System erbringt eine Leistung, die der Kunde jeden Tag, jede Woche, jeden Monat will. Das haben wir mit unseren Kunden so etabliert. Wir haben tatsächlich im jetzt Q1, Q2, Q3 das ganze Thema Forward Deployed Engineering als Line-Item gehabt, aber dann meistens als Discount genutzt.
Mhm.
Was für uns einfach wichtig war, dass wir die Subscriptions aufbauen. Und jetzt im neuen Jahr 2026 wird das eine Komponente bei uns im Pricing-Modell, die wir dann auch wirklich tracken und messen.
Mhm. Was glaubst du, was kann man da so erreichen? Also sind das irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Dollar am Tag, wie so ein normaler Beratungssatz? Oder was ist so ein FDI im Moment wert hier?
Schwierig. Mhm. Also von den Zahlen bin ich echt noch nicht so weit. Ich glaube, es muss passen für den Kunden. Also ich glaube nicht, dass du die Consulting-Sätze direkt chargen kannst.
Ja.
Zumindest nicht in unserem Markt. Palantir war relativ bekannt dafür, dass sie genau da oben gespielt haben. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee.
Mhm.
Aber ich glaube, gerade als Startup sollte es irgendwo at cost sein.
Mhm.
Es sollte was sein, wo du dann kein Geld verlierst. Oder vielleicht ist es okay, wenn du ein bisschen Geld verlierst, weil im Grunde genommen willst du die Kundenbeziehung bauen. Du willst in der Lage sein, deine Subscription zu aktivieren. Und ein Bekannter von mir, der war jetzt bis vor kurzem Head of Startups bei Palantir, der hat auf einem Panel während der Tech Week bei mir gesagt, dass die FDI-Motion so schön ist, weil im Grunde genommen, wenn du sie richtig aufsetzt, dann zahlt der Kunde für deine R&D.
Mhm.
Wenn du es richtig machst, dann kannst du vielleicht nicht 100% deiner R&D dadurch abdecken, aber vielleicht 20-30%.
Ja, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ne?
Genau,
ja.
Richtig. Ja. Und das ist attraktiv dran. Du löst ein Problem, du wirst bezahlt für dein Engineering, es endet mit einer Subscription und im Best Case geht es direkt in dein Core-Engineering-Team. Ja,
und es verbessert auch wieder das Gesamtprodukt für alle anderen. Ne?
Genau, und die Kunden, also es sind so viele Use Cases auf der Welt, die einfach nicht mit einer Plattform oder einem Softwareprodukt gehoben werden können.
Ja, ja. Ich habe noch eine Frage zur FDI.
Ja.
Wenn man, ich habe die Zahl leider nicht ganz genau im Kopf, ich hätte sie vorher nachgucken sollen, aber es ist irgendwie so eine Zahl im Raum irgendwie, dass 90% aller Startups in San Francisco gerade ein FDI suchen. Also ich weiß nicht, was die Zahl ist, aber es ist irgendwie
ich kann es mir vorstellen.
Yeah, ja, es ist so gerade so, okay, das macht jetzt einfach jeder. Wie kommst du da an das Talent ran? Hilft dir dann Speedrun und die Namen?
Ja, also ich habe gerade, ich bin vor einer Dreiviertelstunde aus dem Office losgelaufen und bevor ich aus der Tür bin, bin ich noch kurz aufs Klo und habe eine ganz frische E-Mail bekommen von Speedrun Talent, aktueller FDI von Palantir, will gerne Early Stage arbeiten. Und da habe ich eine Intro verlangt und
okay, das jetzt, klingt natürlich gut.
Jetzt sprechen wir Montag.
Okay.
Also ja, 100%. Ansonsten haben wir, wie gesagt, also ich habe es ja gerade erzählt, echt gute Bewerbungen bekommen. Wir haben acht Jobs, glaube ich, gerade ausgeschrieben und kriegen echt interessante Profile. Also ich habe das Gefühl, das ist auch was ich heute gelernt habe. Das, was FDIs anzieht, ist wichtig. Mhm. Und ganz oft ist es, dass du an Problemen arbeitest, die du vielleicht als Software-Ingenieur so nicht finden würdest.
Mhm.
Und du willst Leute finden, die, also wir suchen jetzt gerade Leute, die gut im Software-Engineering sind, ideal im AI-Engineering, aber wir wollen Leute, die Bock haben zu reisen und die Bock haben, dann bei Automobilzulieferern in Detroit, die vielleicht für Rivian produzieren, da on-site zu sein und nicht nur hier in San Francisco im Office zu sitzen und Software zu bauen, im WeWork oder im coolen Office, sondern halt wirklich on-site zu gehen und Probleme da zu lösen. Und ich glaube, das Profil, was wir als Firma haben, attracted auch Leute, die sagen, boah, ich war jetzt bei Salesforce, ich war jetzt irgendwie da, hab da Software Engineering gemacht, aber die Company macht halt was in der echten Welt.
Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist gerade aus dem Office losgelaufen. Seid ihr doch nach San Francisco gezogen?
Ich war beim Kumpel im Office.
Ah, okay.
Also du bist ja hier so gut gelegen. Ich habe Gefühl, immer mehr Sachen passieren in der Gegend.
Absolut.
Andreessen Horowitz Office ist 16 Minuten weg.
Mhm.
Und dann,
zu Fuß, wohl bemerkt.
Genau, richtig. Ja. Zu Fuß. Gibt es sonst nie in den USA.
Ja.
Und dann ein Block weiter hat ein Freund von mir, der auch eine ziemlich saftige Seed-Runde gemacht hat, der hat da sein Office und da war ich halt den ganzen Tag.
Also du bleibst weiterhin der South Bay verbunden, das ist meine indirekte Frage.
Ich habe so ein paar Überlegungen im Moment. Mhm. Also jetzt, wo unser Team wächst, ich liebe in person.
Mhm.
Wir gucken uns gerade verschiedene Möglichkeiten an, wo wir hin könnten. Ich bin noch nicht bereit, in einem Office zu sein, wo nur wir sind.
Mhm.
Also ich gucke mir gerade Playground in Palo Alto zum Beispiel an.
Mhm.
WeWork mag ich nicht, es ist zu anonym.
Ja.
Plug and Play sind wir so ein bisschen rausgewachsen. Und da gucke ich jetzt gerade, was sich anbietet.
Du weißt ja, wo das House of AI ist.
Das finde ich. Da gibt es guten Kaffee, gute Nüsse.
Genau.
Ja.
Okay. Zum Schluss möchte ich noch zwei Sachen wissen. Also einmal, wer soll sich bei dir melden? Von meinen Hörern und Hörerinnen, die hier zuhören, gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hey, mit Extra könnte ich auch was machen. Wer ist der ideale Customer für euch?
Okay, verschiedene Sachen, okay?
Mhm.
Hier ist der ideale FDI, den ich brauche.
Ja.
Ist jemand, der amerikanischer Staatsbürger ist, hier drüben an der Ostküste vielleicht leben will und für den deutschen Markt FDI sein möchte.
Also West- oder Ostküste?
Ostküste,
okay.
Damit wir in der richtigen Zeitzone sind. Aber das Arbeitsrecht von Amerika gefällt mir relativ gut.
Mhm.
Und das wäre cool, also wenn da jemand Bock drauf hat. Und dann vom Kundenprofil, wir machen jetzt tatsächlich, seitdem wir gesprochen haben, wir machen extrem viel im Automobilbereich. Also ich rede mit extrem viel Automobilzulieferern, die extreme Probleme teilweise haben, weil es einfach ein teilweise schrumpfender Markt ist. Kosten gehen hoch und KI kann extrem viel helfen. Und wenn da jemand in dem Bereich ist, super gerne. Ansonsten Maschinenbau, Mittelstand. Wir können super, super schnell, super, super viel helfen.
Okay. Da bin ich mir gespannt. Also
letztes Mal haben sich viele, viele interessante Leute gemeldet.
Ihr findet Philipp bei LinkedIn oder sonst auch natürlich gerne über mich. Wir haben auch die Handynummer, können da sicherlich verbinden. Letzte Frage, die ich noch habe.
Fun Fact.
Ja.
Fun Fact. Ein paar von deinen Celebrity-Hörern haben sich bei ein paar Speedrun-Companies gemeldet. Ach, leider nicht bei mir. Ich hätte gern den einen oder anderen dabei gehabt.
Okay.
Aber falls sie es hören, Series A ist nicht zu weit weg,
hoffentlich. Okay. Letzte Frage. was ich hier immer mehr sehe und auch bei den Leuten, die bei mir im Podcast sind, die Founder werden immer jünger, 24, 23, 22.
So wie ich
habe hier einen 18-Jährigen, der bei mir im House of AI jetzt hier eingezogen ist, der hat seine Highschool abgebrochen, um sein Startup hier in San Francisco zu gründen. Sehr inspirierend, die arbeiten alle 7 Tage die Woche,
yep.
Die geben einfach unfassbar viel Gas.
Ja.
Wir beide sind Eltern, haben 2 Kinder, da sind 7 Tage ein bisschen schwierig einzurichten.
Ja.
Wie vereinbarst du das mit Familie? Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr auch ein Fundraise,
ja.
Die Geburt, du hast gesagt, dein Kind schreit gerade viel.
Yep.
Wie vereinbarst du das?
Okay, also erstmal muss ich deinen 18-Jährigen toppen. Ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, der Typ ist 15.
Mhm.
Ist auf seiner, also hat gerade 3 Firmen. Für jede dieser Firmen hat er so 50.000 geraced. Und ich war sowas von fertig.
Mhm.
Nach 10 Minuten mit dem.
Ja, da bist selbst du doppelt so alt.
Ja, mehr als das. Also unfassbar.
Ja.
Unfassbarer Trend. Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Ich bin gerade fertig mit einem Buch, was mir ein Board Advisor empfohlen hat. Und es ist 10x is easier than 2x. Ich bin 100% davon überzeugt, dass mehr Arbeit nicht unbedingt bedeutet, dass du mehr Erfolg hast. Und der Co-Autor dieses Buchs hat mit den Top-Entrepreneurs, Steve Jobs und andere von den wirklich großen Leuten gearbeitet, um mit dieser Methode. Und ich glaube, dass es in bestimmten Rollen und für die Company gesamt notwendig ist. Aktuell einfach mehr Gas zu geben als der Rest.
Mhm.
Gerade im Engineering, mehr Stunden sind meistens mehr Output.
Mhm.
Unsere FDEs, wenn wir mit denen Interviews führen, da machen wir es relativ klar, dass das so ungefähr, das ist McKinsey BCG, aber halt im Engineering. Das
heißt,
du wirst Montag zum Kunden fliegen und wirst wahrscheinlich bis Mitternacht, bis um 1, bis um 2 an den Themen arbeiten.
Mhm.
Für mich als Gründer und CEO, ich bin davon überzeugt, dass ich mich um die Themen kümmern muss, die uns enablen, 10x nächstes Jahr zu gehen.
Mhm.
Das ist das, was mein Board Advisor gesagt hat. Er hat gesagt, was willst du nächstes Jahr machen? Da habe ich gesagt, ich will von 1 auf 4. Hat gesagt, no. Versuch mal 1 auf 10. Hat mir das Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich will dein Mind muss sich um diese Themen kümmern und du musst die Themen machen, die das ermöglichen. Ob das eine Partnerschaft ist mit einem Top-AI-Lab oder eine Go-to-Market-Partnerschaft mit einer Top-Beratung. Das sind die Sachen, die machst du nicht 996, sondern, oder wie auch immer das heißt, ich vergesse es.
Ja, ist richtig.
Ja, gell? Das sind die Sachen, die passieren, wenn du 100% Energie hast, wenn du in dem richtigen State of Mind bist. Dann kannst du solche Dinge als CEO machen. Und unsere Head of Go-to-Market ist genau in demselben Game, wo sie sagt, ich brauche nicht 100 Cold Calls machen, weil ich will 7-Figure-Deals. Das heißt, ich will mit Leuten sprechen, die ausschließlich in dem Markt sind. Und was wir jetzt gerade hart machen für die Company ist, die Sachen, die wir in den letzten 2 Quartalen gemacht haben, 80% davon wird uns wahrscheinlich nicht zu einem 10x nächstes Jahr bringen. Das heißt, diese 80%, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, werden wir einfach droppen. Und wir werden uns auf die 20% fokussieren, die uns dahin bringen können.
Ja.
Und damit, glaube ich, kannst du den Noise reduzieren.
Ja.
Und 7 Tage die Woche, wenn es wenig Noise ist, Respekt. Und was ich sehe, ist halt, dass extrem viele Leute da einfach nur noch am Hustlen sind und nicht mehr am Quality over Quantity Output generieren sind.
Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Bei einigen Sachen ist mehr, wie neulich
genau.
Ein VC zu mir meinte. Mensch Philipp, du bist mein erster Stammgast. Ich hoffe, wir machen immer wieder so ein paar Check-ins. Es macht sehr viel Spaß mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal
vorbeigekommen bist. Diesmal wird es ein bisschen länger dauern bis zur nächsten
ja,
Runde.
Ist ja, okay. Und selbst wenn es irgendwelche anderen coolen Momente gibt, kann man ja immer mal wieder sprechen.
Ja, voll cool. Danke für die Einladung. Wieder sehr schön und danke.
Ja, bis dann. Ne? Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war's mit dem kurzen kleinen Mini-Update mit Philipp Wehn. Wenn euch das gefallen hat, wenn wir mehr mit unseren bestehenden Gästen sprechen sollen, lasst uns doch mal einen Kommentar da oder schreibt mir direkt bei LinkedIn. Das würde mich total freuen. Dann wissen wir, ob das Ganze ankommt oder natürlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Den Link wie immer dazu in den Shownotes. Da sind knapp 200 Leute drin und da geben die mir auch immer echt richtig gutes Feedback oder ihr gebt mir richtig gutes Feedback. Es macht total Spaß. Wenn ihr Fragen habt, unsere Gäste, das sage ich ja da vorab auch. Also kommt dazu, lasst uns eine Bewertung da. Das hilft total. Insofern, ich freue mich wieder von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns wieder in 1,5 Wochen mit der nächsten Folge vom OMR Silicon Valley Update. Vielen Dank, bis dahin, auf geht's, bis dann. Tschüss, bye.